herzlich willkommen beim Popkulturfunk.
Ernste Gespräche über lustige Themen.
Und andersrum.
Hallo liebe Menschen, willkommen zu einer neuen Ausgabe des Popkulturfunks. In dieser Folge dreht sich alles ums Thema Computer und Videospiele. Und leider schauen wir da mal auf die hässliche Seite. Dass es sowas wie Rassismus oder Antisemitismus auch in der Videospiel-Community gibt, dürfte niemanden überraschen. 2020 startete die Amadeo Antonio Stiftung ein Projekt mit dem Namen Good Gaming, Well Played Democracy. Auch wenn man davon ausgehen kann, dass der allergrößte Teil der SpielerInnen sexistische, rassistische und antisemitische Haltungen ablehnt, will das Projektteam genauer wissen, wie rechtsextremistische AkteurInnen auch auf Gaming-Plattformen menschenverachtende Stimmung schüren. Zu Gast ist der Projektleiter Mick Prinz. Und jetzt geht's los.
So, Countdown ist durch. Mick, herzlich willkommen beim Popkulturfunk.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Danke, dass du dir Zeit nimmst. Zum Einstieg in unser lila Laune-Thema, unser sehr wichtiges Thema, mal wieder gesellschaftlich, wären ein paar kurze Entweder-Oder-Fragen. Und es ist wirklich nur eine Handvoll. Ich leg los. Bist du bereit?
Na klar.
Also, Mario oder Wario?
Oh, Mario. Weil ich ein großer Fan von seinem Bruder Luigi bin, den ich immer bei Mario Kart nehme. Und deswegen muss ich Mario sagen.
Okay. Fürst oder Pirat?
Oh, ich würde sagen Pirat. Ich musste einfach gerade an Assassin's Creed Black Flag denken, was ich sehr mochte. Und da mochte ich das Setting und deswegen sage ich Pirat.
Rayman oder Sonic?
Rayman. Ich fand Rayman Legends war ein absolut großartiges Plattform-Game. Und mit Sonic kann ich nicht so viel anfangen. Es ist mir irgendwie, weiß ich nicht, ist nicht so mein Videospielheld. Mir nicht so charismatisch, mir zu schnell, weiß ich nicht.
Ja, ich war auch eher ein Rayman Fan, ehrlich gesagt. Wobei ich beide als Figur irgendwie mag. Ich habe schon zu beiden irgendwie eine Beziehung, aber ja, spielerisch war ich auch eher, bin ich eher bei Bier, bei dir. Bei Bier, okay. Genau.
Bei Bier,
na klar. Bei Bier bin ich bin eigentlich überhaupt nicht bei Bier, aber bei dir. Okay, weiter geht's. Darth Vader oder Kane? Also Command and Conquer Kane.
Darth Vader. Darth Vader auf jeden Fall. Ich finde Anakin Skywalker ist eine sehr spannende Figur. Ich mag einfach Star Wars 1 bis 6 sehr gerne und finde einfach diese Figur nach wie vor irgendwie natürlich sehr erschütternd, sehr, sehr schockierend, aber auch einfach sehr spannend.
Ja, also ich habe, als ich vorhin das nochmal mir meine Entweder-Oder-Fragen angeschaut habe, habe ich auch überlegt, oh, wen würde ich denn da nehmen? Kane ist halt wirklich, ich würde sagen, der hat überhaupt keine emotionalen Funktionen, also wirklich gar nicht. Darth Vader ist ja wirklich eine Figur, die eine gewisse Tiefe dann hat, natürlich auch durch alles, was Star Wars jetzt noch so serienmäßig gemacht hat. Und das fehlt mir bei Kane natürlich so ein bisschen. Also, weil ich finde ja immer so, du brauchst ja irgendwie so eine, wenn eine Figur absolut böse ist, dann wird die oft zur Karikatur. Genauso wie wenn sie absolut gut ist. Sie braucht irgendwie so ein bisschen Bandbreite. Genau. Und ich glaube, Kane hat die nicht unbedingt so weit. Ich bin jetzt nicht der super Command & Conquer-Kennerin. Aber ich würde sagen, die fehlt da ein bisschen.
Ich habe es auch eher früher gespielt und erinnere mich auch eher so an sein Porträt. Aber deswegen auch alleine aus dem Faktor oder alleine aus dem Grund muss ich einfach Darth Vader nennen, weil ich ihn viel besser kenne. Also kenne in Anführungszeichen.
Gut, ich musste natürlich auch ein bisschen raten, weil ich natürlich nicht immer weiß, was meine Gäste an Spielen kennen und so. Aber es kommt da immer auch trotzdem vielleicht was Inspirierendes dabei raus.
Es gibt ja auch ganz kurz nur dieses wundervolle Star Wars-Spiel, jetzt komme ich gerade aber nicht auf den Namen, wo man aber nicht in der Lore spielt, sondern wo man quasi seinen versteckten Schüler spielt. The Force Unleashed heißt es, glaube ich. Und da finde ich auch Darth Vader als quasi Lehrmeister von einem Sith-Akolyten auch ganz spannend.
Ja, auf jeden Fall. Dein Beruf im MMO, Kirschner oder Kräuterkundiger?
Oh, Kräuterkundiger. Das fände ich irgendwie spannender, irgendwie durch die Wälder zu laufen, meine Kräuter zu sammeln, meine Tränke zu mixen, abends dann irgendwie am Lagerfeuer zu sitzen. Das wäre auf jeden Fall eher mein Schnack.
Ja, ich wäre auch eher Teamkräuterkunde. Okay, einen gibt's noch. Civilization oder Diablo?
Ich würde gerne Civilization sagen, aber ich sage Diablo. Ich habe nie den Zugang zu Civ gefunden. Ich mag zwar Strategiespiele ganz gerne, aber irgendwie kam ich nie so richtig rein. Und liegt vielleicht auch daran, dass ich es nur auf der Switch gespielt habe und vielleicht Strategiespiele auf der Switch für mich zumindest nicht so gut funktionieren. Und Diablo ist zwar natürlich etwas stumpfer, rudimentärer vom Gameplay her, aber hat mich einfach durch den Koop-Aspekt mit Freundinnen zusammen das Ding zu zocken zumindest ein paar Dutzend Stunden fesseln können, bis es dann halt auch irgendwann ja seinen Glanz recht schnell verloren hat, weil es natürlich sehr repetitiv ist.
Ja, das stimmt. Aber auch da bin ich bei dir. Diablo mochte ich auch sehr gern. Gerade das, also auf der PlayStation 4, glaube ich, habe ich es relativ viel gespielt mit diesem Koop-Modus, was ich eigentlich gern wirklich bei allen Spielen haben möchte. Das hat so viel Spaß gemacht, weil du nicht, es war nicht Splitscreen, es war auch nicht eine eigene Kampagne für zwei, sondern es war wirklich einfach ganz normal die Kampagne, nur einfach zu zweit auf einer Map.
So. Voll, aber ich konnte das gerade auf der Konsole nicht so gut spielen, weil ich das Gefühl habe, man muss immer viel auf andere warten. Man muss halt ganz viel warten, bis irgendwie Items ausgerüstet sind, weil jeder dann in den Menüs ist. Also ich konnte das eher am PC zocken, weil das mir sonst irgendwie zu anstrengend wurde. Wir haben da eher in einer Zocker-Session mal gesagt, okay, wir machen einmal in einer halben Stunde Loot wechseln, weil sonst bist du halt durchgehend dran, dass einer im Menü hängt und irgendwie seinen neuen Bogen ausrüstet oder so. Das war uns dann ein bisschen zu anstrengend.
Ja, Civilization, ich mag Sid Meier sehr gerne, also wirklich finde ich ein ganz sympathischer Typ auch. Und auch den Look mochte ich sehr gerne, ich bin nur leider wirklich hart unfähig. Also bei mir geht immer alles unter, Weltherrschaft klappt auch nie und so, ich bin eher so eine durchschnittliche Spielerin. Aber ich mochte den Look irgendwie immer, das hat mir einfach gefallen, so diese Brettspieloptik, das hatte irgendwie immer auch einen schönen Stil. Es gibt natürlich tausende Spiele, die sicher auch eine ähnliche Qualität haben und die auch sehr gut sind und so. Aber ich mochte das jetzt einfach vom Look her besonders gerne.
Total. Ich habe auch so ein, zweimal im Jahr immer so diesen Moment, wo ich mir denke, ach, jetzt könnte ich es noch mal versuchen. Dann versuche ich es vielleicht auch noch mal für zwei Stunden, aber merke, ich komme einfach nicht rein. Das funktioniert für mich leider nicht gut, auch wenn ich halt das Setting auch spannend finde oder eben auch tatsächlich ja auch was für gesellschaftliche Themen auch mit dem Spiel angesprochen werden. Oder zum Beispiel auch, wie das Umweltkatastrophen im Spiel eine Rolle spielen. Eins der wenigen Spiele, die sich halt auch mit dem Klimawandel direkt oder auch indirekt beschäftigen. Also irgendwie auch ganz, ganz interessant.
Genau, deswegen fand ich auch den Kontrast so interessant zwischen Civilization und Diablo. Das waren beides komplett unterschiedliche Spiele, auch sehr spannende Spiele. Das eine halt super düster, super böse auch irgendwie. Und natürlich, also nicht wirklich demokratisches Setting, sage ich mal. und Civilization halt das genaue Gegenteil. Deswegen fand ich das spannend als Entweder-Oder-Frage. Aber voll, spielerisch ist ja sowieso auch nochmal ein anderes Thema. Aber das ist jetzt sozusagen natürlich die Überleitung zu unserem Thema, weshalb du auch hier bist. Ich bin gestolpert tatsächlich über euren Newsletter, über dieses Good Gaming Projekt. Mhm. Ich kannte das tatsächlich gar nicht. Das gibt es aber schon, ich glaube, gestartet ist es 2020.
Genau. Also vielleicht nur als Kontext für die ZuhörerInnen. Wir sind ja eben ein Projekt der Amadeo-Antonio-Stiftung. Ich weiß nicht, ob die Amadeo-Antonio-Stiftung euch ein Begriff ist. Das ist halt eine NGO, die sehr viel gegen Rassismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus macht. Und ich bin schon relativ lange Teil davon und habe 2020 mit einem lieben Kollegen, mit dem lieben Wirt, das Projekt gestartet, weil wir gesagt haben, hey, wir sind wie Menschen, die viel Spielekosmen unterwegs sind, die viele Spiele zocken. Und uns fällt da extrem viel Problematisches auf. Aber es gibt eben noch nicht viele Menschen, die sich damit beschäftigen, was quasi auch wirklich in Spiele-Communities passiert und wo wirklich auch Rechtsextreme versuchen, ja die Kultur zu instrumentalisieren. Und da war dann unser Anspruch, wir wollen ein Projekt schaffen, was quasi einen Spagat macht, Problemaufriss auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch deutlich machen, hey, natürlich sind Rechtsextreme irgendwie nicht sinnbildlich für eine Gaming-Kultur oder natürlich ist es irgendwie davon, Gaming und Rechtsextremismus auf gar keinen Fall irgendwie gleichsetzen. Aber es gibt, surprise, surprise, halt auch Neonazis, die zocken und die das Ganze ganz strategisch nutzen. Und dann war so unsere Idee, wir wollen das mal systematisch aufarbeiten, wir wollen mit Gamerinnen darüber sprechen, wir wollen vor allem irgendwie auch das Kulturgut nicht verteufeln, aber gleichzeitig halt irgendwie ja auch ein Augenmerk darauf lenken, dass da halt auch einiges schiefläuft.
Wie genau macht ihr das? Ihr habt ja jetzt ein paar Jahre Erfahrung damit gesammelt und wahrscheinlich auch einiges ausprobiert. Wie sieht es aktuell in der Praxis aus und was habt ihr vielleicht auch über die Zeit, die ihr das jetzt macht, festgestellt, wie ihr das Thema angehen könnt,
müsst? Also ja. Erstmal war es total spannend, als wir das Projekt gestartet haben, haben wir gemerkt, dass es dann riesigen Abwehrreflex auch in Gaming-Communities gab. Also, dass da ganz viele Leute gesagt haben, oh nee, jetzt gibt's irgendwie hier das neue Projekt, wie das irgendwie die Killerspielkeule entstauben will und das uns jetzt irgendwie alle in eine Schublade steckt. Und wir mussten uns erstmal so ein bisschen etablieren und deutlich machen, nee, das wollen wir gar nicht. Wir wollen weder irgendwie euch das die Spiele schlecht reden, noch ihr die Plattform schlecht reden. Wir wollen halt einfach auch darauf aufmerksam machen, dass es extrem viel Toxicity und irgendwie Rechtsextremismus im Gaming gibt. Und wir machen das vor allem, indem wir mit SpielentwicklerInnen zusammenarbeiten, aber auch mit InfluencerInnen, mit Spiele-Communities und gerade über den Weg mit InfluencerInnen haben wir auch relativ viel erreichen können, dass wir InfluencerInnen im Hintergrund beraten haben bei einigen Fragen, aber auch, dass wir teilweise in Twitch-Streams eingeladen sind und dann halt auch ganz offen über diese Themen sprechen können und Leute halt auch sehen, aha, das sind jetzt irgendwie nicht irgendwelche Dudes, die gar keine Ahnung von Gaming haben oder die irgendwie noch nie irgendwie ein Gamepad in der Hand hatten und jetzt irgendwie sagen wollen, wie furchtbar alles ist, sondern das sind Leute, die beide Seiten, in Anführungszeichen beide Seiten betrachten, die sowohl die problematische als auch die unproblematische Seite betrachten und beide halt auch gegeneinander so ein Stück weit abwiegen, beziehungsweise halt über beide informieren. Und was wir halt ganz viel mit unserem Projekt machen, wir leisten viele Workshops und machen viele Vorträge zu diesem ganzen Thema. Also das kann vor eben Gaming-Communities sein, das kann aber auch auf Spielemessen sein, wie auf der Gamescom oder der DreamHack, da waren wir auch schon, oder bei der eSports Player Foundation. Das kann eben aber auch sein, dass wir vor SozialarbeiterInnen zu dem Thema sprechen, dass wir irgendwie vor der Jugendeinrichtung eingeladen werden, die sagen, hey, wir haben hier auch einen Gaming-Raum und wollen den mal irgendwie besser nutzen, könnt ihr uns das mal so ein bisschen irgendwie näher bringen. Das können aber auch PolitikerInnen sein oder JournalistInnen, die uns anfragen. Das heißt, wir geben halt relativ viel Input für, ja, verschiedenste Zielgruppen. Was wir auch ganz viel machen, ist mit LehrerInnen über das Thema sprechen. Gar nicht so viel mit den Schulklassen an sich. Also das machen wir seltener, dass wir wie in die Schulklassen gehen, sondern dass wir eher dann so die LehrerInnen auf einem pädagogischen Fachtag fortbilden. Damit halt auch mal LehrerInnen auf dem Schirm haben, was problematisch, aber was halt auch schon sehr cool im Gaming läuft und wo man vielleicht auch Gaming pädagogisch nutzen kann. Das machen wir auch sehr viel, aber gleichzeitig ja monitoren wir halt auch extrem viel, was es so an problematischen Games und Modifikationen und Entwicklungen da draußen so gibt. Und als letzten Punkt, dann höre ich auch auf mit einer langen Ausführung, sorry dafür, wir machen auch Digital Streetwork oder wir leisten Digital Streetwork. Das heißt, wir gehen auch selber auf Plattformen wie Twitch oder den Gaming-Bereich bei YouTube und versuchen da halt auch in den Austausch zu gehen mit Leuten, wo wir sagen, ja, da ist vielleicht ein problematisches Einstellungspotenzial vorhanden, da wollen wir mal drüber sprechen, wollen versuchen, so ein bisschen diese Vorurteile ja abzubauen und eben in den Austausch zu gehen mit Jugendlichen auch vor allem.
Ja, da reden wir bestimmt auch gleich im Anschluss nochmal drüber. Was mich aber interessieren würde, als du jetzt aufgezählt hast, mit wem ihr so sprecht, wie sieht das aus mit eurem Zugang zu den Publishern oder Studios selbst? Sprecht ihr mit denen auch? Also natürlich jetzt im Zweifel nicht mit jemand, der irgendwie ein rechtsextremes Game rausbringt oder so. Die werden euch wahrscheinlich kaum einladen. Aber es ist ja möglicherweise auch interessant für große und kleine Publisher zu wissen, auf was müssen wir vielleicht auch gucken, was Community Management angeht und so weiter.
Voll. Also erstmal mit rechtsextremen EntwicklerInnen, da gibt's gar nicht so viele von, aber es gibt eben auch welche. Ja. Mit denen wollen wir auch gar nicht irgendwie in den Detailaustausch gehen. Wir sind jetzt irgendwie keine Fans von mit rechten Reden oder so. Das ist jetzt irgendwie nicht so ganz unser Ding. Was wir aber viel machen, ist wirklich mit EntwicklerInnen sprechen, die einfach sagen, hey, wir wollen mal darüber sprechen. Wir haben hier gerade irgendwie ein Spiel in der Pipeline und hätten irgendwie ganz gerne, dass ihr uns mit uns darüber sprecht, was uns da vielleicht erwarten würde an einem Shitstorm. Wie können wir uns dagegen wehren? Oder vielleicht auch, wir haben irgendwie eine toxische Stimmung in der Community. Wie können wir das ganz gut auffangen? Also da kommen auch EntwicklerInnen auf uns zu. Da haben wir auch schon einfach viele in den letzten Jahren kennengelernt und sind da auch immer und immer wieder im Austausch mit Leuten. Das können kleinere Indie-Studios sein, das können aber auch wirklich große Publisher sein, die sagen, ey, auch wir wollen uns fit in dem Bereich machen. Ich weiß es ehrlicherweise nicht, ob ich Namen nennen darf oder deswegen mache ich es mal nicht, aber auch einfach große namhafte EntwicklerInnen sind auch schon auf uns zugekommen und haben gesagt, hey, wir haben bei uns einmal im Monat ein Shoe-Fix, wo wir mit unseren MitarbeiterInnen über dieses Thema sprechen. Habt ihr aber Bock, dann kleinen Input zu geben und uns einfach mal zu zeigen, was ihr da so beobachtet oder uns mal Tipps zu geben, wie wir vielleicht die Community besser aktivieren können. Also da merkt man, EntwicklerInnen haben das schon auf dem Schirm, dass es sowohl ein Problem gibt, aber auch halt eine Chance, Communities zu aktivieren. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich da mehr und mehr Bewusstsein entwickelt, dass man Communities halt auch moderieren muss und dass man da halt auch Zeit reinstecken muss, um eben halt sowohl den Hass gegen die eigene Organisation möglichst gering zu halten, aber auch Minderheiten quasi zu schützen, die auch ja natürlich Teil der Community sind.
Ja, das scheint sich dann aber tatsächlich positiverweise ein bisschen verändert zu haben. Zumindest so in meiner Wahrnehmung war es schon so, dass vor ein paar Jahren doch auch noch eine gewisse Abwehrhaltung da war, hatte ich so das Gefühl, dass gerade EntwicklerInnen oft so das Gefühl hatten, aber unsere Spiele, wir machen hier ein Kulturgut, das ist ein Kreativmedium und das ist total unpolitisch. Das ist natürlich völlig eigentlich schon vor ein paar Jahren total weltfremd war, ja, weil ja nichts in einem luftleeren Raum irgendwie entsteht. Aber da hatte ich das Gefühl, dass das doch so eher so ein bisschen so, ah nee, wollen wir es eigentlich nicht so wahnsinnig gerne mit auseinandersetzen. Das scheint sich aber doch geändert zu haben.
Genau, ich habe auch das Gefühl, da ist eine sehr positive Entwicklung zu sehen. Das können wir zum Beispiel an Ubisoft ganz gut deutlich machen. Es ist irgendwie vor einigen Jahren Far Cry 5 rausgekommen. Far Cry 5 ist ein Spiel, ein Open-World-Spiel, wo wir uns gegen so eine rechtsextreme Prepper-Sekte in den USA zur Wehr setzen müssen. Hochpolitisches Szenario. Und was hat damals Ubisoft gesagt? Nee, das ist kein politisches Spiel, das hat quasi nichts mit Politik zu tun. Was halt eine Äußerung war, wie du gerade schon gesagt hast, genau, die man früher ganz oft gehört hat, so unser Spiel ist doch gar nicht politisch. Und dann kam ein paar Jahre später Far Cry 6 raus, hat quasi so indirekt die kubanische Revolution dargestellt mit einer fiktiven Insel, aber es war relativ klar, dass es eigentlich Kuba sein soll. Und da gab es dann halt auch ein Statement von Ubisoft, wo wir schon eine ganz klare Entwicklung gesehen haben, weil da hieß es dann auf einmal, ja klar ist unser Spiel politisch. Wie kann auch ein Spiel nicht politisch sein, das sich mit Diskriminierung und Autoritarismus auseinandersetzt? Aber wir wollen mit dem Spiel halt keine explizite Haltung einnehmen. Und das ist etwas, was wir immer noch häufig sehen. Ja, klar ist unser Spiel politisch, aber so richtig positionieren, also wollen wir weniger. Es gibt glücklicherweise auch Studios, die mittlerweile eine ganz klare Haltung auch mit ihren Spielen einnehmen. Da kann man The Last of Us 2 nennen, da kann man Horizon Forbidden West nennen. Es gibt mittlerweile viele Spiele, die eine ganz klare Haltung auch transportieren und die wie auch für Werte einstehen. Aber einige Spiele und einige SpielentwicklerInnen sind da halt auch einfach noch sehr vorsichtig, wie explizit sie das machen wollen.
Ja, also ich habe das Gefühl, auch da, jetzt sage ich schon wieder, ich habe das Gefühl, aber das kann man ja oft nicht irgendwie jetzt ganz klar belegen. Aber ich gucke auch wahnsinnig viel und gerne Filme. Und auch bei soliden Action-Blockbustern hat man das ja durchaus schon lange, dass dass solche Themen nicht unbedingt umschifft werden. Mhm. Also ich habe mir mal notiert zum Beispiel, was mir zuerst in den Kopf gekommen ist, The Day After Tomorrow zum Beispiel, wo es ja um Klimawandel, das ist ja ganz klar von dem Thema Klimawandel bestimmt. Es ist trotzdem ein lupenreiner Actionfilm, trifft es vielleicht nicht ganz, aber es hat ja Actionfilm-Elemente. So, das setzt sich damit durchaus auseinander. Und jetzt ganz aktuell habe ich gerade erst gesehen, fand ich auch sehr gut, The Creator. Da geht es um den Umgang mit KI. Und das thematisiert ganz stark Ethik im Bereich KI und wie man damit umgeht. Mhm. Das ist bei Spielen, gut, das ist das jüngere Medium, muss man auch fairerweise sagen, aber da scheint es mir doch noch so ein bisschen zu fehlen, dass man da mit einem gewissen Selbstbewusstsein auch rangeht und sagt, ja, das können wir auch durchaus aushalten, dass es da stattfindet.
Wobei ich finde, das findet halt an vielen Stellen auch in der Spielekultur statt. Also wenn man sich zum Beispiel gerade das Thema KI und irgendwie so Transhumanismus und so anguckt, sehen wir ja zum Beispiel so Spiele wie Cyberpunk oder auch Deus Ex, was einige Jahre vor Cyberpunk auch schon irgendwie das Thema aufgemacht hat und auch so ethische und moralische Fragen, gerade mit Blick auf KI und inwiefern wird Mensch zur Maschine und inwiefern funktionieren Maschinen dann autark und beeinflussen halt auch irgendwie demokratisches Bewusstsein. Also auch diese Fragen werden in Spielen aufgemacht. Ich habe aber das Gefühl, und da stimme ich dir nämlich sehr klar zu, dass da nicht so viel passiert wie in der Spielebranche. Da sieht man häufiger eher so klar, also in Spielen habe ich häufig das Gefühl, so Schwarz-Weiß-Linien sind erkennbarer als in einem Medium-Film. Es liegt auch daran, dass es einfach noch nicht so viele Spiele zu dem Thema gibt. Und auch in diesen Spielen, die ich gerade genannt habe, haben wir natürlich ganz viele Möglichkeiten, verschiedenste moralische Entscheidungen zu treffen. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass Spiele sich dann noch so ein bisschen mit schwer tun, umfänglich diese Themen anzusprechen. Es gibt halt einige Beispiele wie Cyberpunk oder Deus Ex, aber es gibt jetzt eben nicht die große Palette an Spielen, die irgendwie sich kritisch mit diesem Themenfeld auseinandersetzt. Zumindest ist sie mir gerade nicht so richtig bekannt. Das heißt, ich finde, Spiele hatten sehr lange klare Freund-Feind-Bilder, wenn man das so nennen möchte. Das hat sich in den letzten Jahren aber so ein bisschen mehr aufgebrochen, auch dadurch, dass so Rollenspiele immer mehr Entscheidungsfreiheiten geben und irgendwie auch ganz viele moralische Entscheidungen in Spielen gefällt werden. Was ich aber vor allem sehe, ist, dass Spiele sich weiterentwickeln, auch gerade was so das Einbeziehen oder die Darstellung von Inklusion angeht. Also wir haben zum Beispiel ganz viele Spiele in den letzten Jahren gehabt, wie Baldur's Gate 3 beispielsweise oder wie Starfield, die dann einen Charaktereditor einbauen, der auch Diversitätsoptionen gibt oder die Diversitätsoptionen bereitstellen, die es einfach vor einigen Jahren so noch nicht gab, dass wir dann eine nicht-binäre Figur in Starfield bauen können oder dass wir irgendwie eine Figur in Baldur's Gate bauen können, die ganz viele gleichgeschlechtliche Beziehungen eingeht, die Polyamor in diesem Spiel unterwegs ist. Sowas hatten wir halt vor einigen Jahren noch nicht und da wagen Spiele nämlich an einigen Stellen auch ein deutlich weiteren Schritt, als das in meinen Augen das Medium Film und Serien mittlerweile schaffen. Also da merken wir, dass es auch an einigen Stellen einfach auch ein Überholen von Spielen zu dem anderen Kulturgut eben gibt. Also da gibt es auch an einigen Stellen sehr große Schritte, die gemacht werden.
Ja, das liegt vielleicht dann teilweise auch noch in technologischen Möglichkeiten. Natürlich können Spiele noch andere Möglichkeiten bieten, einfach durch die Interaktivität. Ne? Das liegt ja irgendwie auch nahe. das kann sowohl eine Chance sein, als auch vielleicht manchmal ein Hindernis, ne? Weil dadurch, dass Spiele schon immer selbst sehr erzählerische, ein sehr kompetitives Element haben, sind Dinge natürlich schwieriger, als wenn ich als Drehbuchautorin oder so quasi komplett den Lauf der Dinge bestimmen kann, ohne Rücksicht zu nehmen, dass ich quasi noch eine Spieler oder Spielerin inszeniere. So, das
voll, ja.
Ist sicherlich, muss man vielleicht auch berücksichtigen. Wenn wir jetzt in die Community gucken, die ja, ihr ja auch in den Blick nehmt mit dem Projekt, wo kann man da überhaupt was ablesen? Du hast natürlich Twitch und Steam schon genannt. Es gibt ja noch Discord und andere Plattformen. Die sind oft so ein bisschen, glaube ich, aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit verschwunden, oder sie waren ja nie da. Mhm. Die sieht man nicht. Das sind so, es gibt so eine Anekdote, die mir wieder bei der Vorbereitung so in den Sinn kam. Ist auch schon eine ganze Weile her, als es die Anschläge in Paris gab. Gab es kurz danach eine Sicherheitskonferenz, wo ich glaube, der belgische Innenminister war es, dann auf eine Rückfrage geantwortet hat, naja, sie hätten im Vorfeld, als es darum ging, hätte man das verhindern können und welche Geheimdienstmittel hat man, sie hätten Schwierigkeiten, in manchen Communities quasi mitzulesen. Ja, zum Beispiel angeblich, das hat sich dann als nicht wirklich wahr herausgestellt, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aber hätten sich Attentäter über den PlayStation 4-Chat abgesprochen. Und den könne man wahnsinnig schlecht monitoren. Das hat natürlich bei der Spiele-Community für Irritation bis Erheiterung gesorgt, aber man muss ja ehrlicherweise sagen, und bis heute sind diese Plattformen, die genannten, halt einfach nicht so in der Präsenz der Öffentlichkeit, oder?
Genau, also erstmal, also das sind gerade ganz viele Themen, die du angesprochen hast, ja. Ich versuche sie so ein bisschen für mich zu sortieren.
Da bin ich gut.
also erstmal muss
ich reinzuwerfen,
ne? Ja, also erstmal muss man sagen, dass es diesen Vorwurf oder dieses Auskramen von einer Killerspielkeule eigentlich fast immer gibt, wenn es irgendwelche Anschläge gibt. Das haben wir bei Halle gesehen, das haben wir bei Buffalo gesehen, bei Christchurch, auch ganz oft gab es dann immer so einen Gaming-Bezug. Tatsächlich muss man aber sagen, dass es bei einigen dieser Anschläge auch tatsächlich einen Gaming-Bezug gab. Also wenn wir uns zum Beispiel das Halle-Attentat angucken, das habe ich relativ intensiv begleitet, den Prozess zum Halle-Attentat, da haben wir gesehen, dass der Attentäter recht intensiv auf Steam unterwegs war und da halt auch in unterschiedlichen Communities am Start war. Wir haben aber auch schon bei anderen Anschlägen in der Vergangenheit gesehen, wie beispielsweise beim Attentat in München, beim OEZ-Attentat, der war 2016. Und da haben wir gesehen, dass der Attentäter sich ganz explizit auf Steam in einer Gruppe mit anderen Rechtsextremen zu Anschlägen ausgetauscht hat. Also das heißt, an diesem Punkt, dass sich Attentäter auch in Gaming-Communities herumtreiben und sich da auch austauschen, da ist häufig was dran. Was man aber halt nicht machen darf, ist dann sozusagen jetzt dieses Märchen auskramen von, ja, sie haben jetzt irgendwie Counter-Strike oder Call of Duty gespielt und sind deswegen zu Amokläufern geworden. Dafür gibt es irgendwie keine wissenschaftliche Evidenz. Aber was man halt schon sagen kann, dass es durch wenig Moderation auf den Plattformen und durch wenig Beachtung von irgendwie Community-Bereichen auf Plattformen da zu extrem problematischen Gruppen kommen kann. Also wir gucken uns ganz viele rechtsextreme Gruppen auf Steam an. Und ich glaube, die meisten UserInnen, die irgendwie Steam nutzen, kennen diesen Gruppenbereich gar nicht, weil sie vor allem Steam dafür nutzen, um irgendwie Spiele zu kaufen und zu bewerten und sich dazu auszutauschen. Aber beispielsweise auf Steam gibt es dann halt eben hunderte Gruppen, in denen man sich anschließen kann, wo teilweise dann auch so rechtsextreme Wehrmachts-Fangruppen dabei sind, wo man dann halt irgendwie mit einem SS-Logo im Profilbild und eben einem entsprechenden Profiltext ganz klar darauf irgendwie hinweist, dass es ja auch gerade eine Gruppe ist, die wie die Wehrmacht glorifiziert und wo man dann halt auch relativ schnell mit anderen Rechtsextremen in den Austausch gehen kann, indem man halt einfach auch in den direkten Chat mit den Leuten gehen kann. Das heißt, es gibt auf Gaming-Plattformen häufig nicht so ein Bewusstsein, auch von den Plattformen selbst, was da überhaupt alles so, glaube ich, aufzufinden ist. Also ich mache das ab und zu mal, dass ich auch auf Steam einfach mal nach Profilen gucke, die Hitler im Namen haben. Das können jetzt irgendwie Profile sein, die halt Hitler heißen, aber es können auch Profile sein, die Not Hitler oder Hitler gleich Stalin oder whatever heißen. Aber da findet man halt eine hohe fünfstellige Zahl auf Steam. Und ich frage mich manchmal, warum? Warum kann das so einfach sein? Warum baut Steam nicht einfach einen Wortfilter für Hitler ein, was sie teilweise mit anderen Worten auch machen, um diese Profile auszusondieren? Also man merkt einfach, die Plattformen haben häufig nicht so ein Bewusstsein oder vielleicht auch nicht so ein Interesse daran, rechtsextreme Profile rauszukicken, weil wir einfach schon lange sehr viele dieser problematischen Gruppen gerade auf Steam beobachten, wo halt auch ganz klar Gewaltaufrufe zu sehen sind, wo wir auch jetzt mit Blick auf die Situation in Israel ganz klaren Antisemitismus gesehen haben oder auch Gewaltvideos, die geteilt wurden. Also das sind Gruppen, wo sich Rechtsextreme zusammenschließen, sich teilweise vernetzen und ja ihre eigene Ideologie quasi in diesen Gruppen mit ausleben. Das ist aber dann halt auch nur ein Ort, wo sie das machen. Das machen sie natürlich auch an anderen Stellen im Internet, aber sie machen es halt auch im Gaming und da sollte man halt nicht wegschauen.
Ja, das ist ein Thema, was mich auch schon wirklich sehr lange begleitet und beschäftigt. Und es ist ja, ich verstehe schon auch manchmal den Abwehrreflex, den die Gaming-Community hat, weil die sind natürlich einfach leidgeprüft, was das angeht, weil das oft so wahnsinnig unterkomplex beschrieben wird. Und du hast das Attentat von Halle ja schon angesprochen. Ich höre wirklich wahnsinnig gerne den Wissenspodcast von SWR2. SWR2 Wissen heißt der. Und die haben was gemacht neulich über toxische Männlichkeit. An sich ein guter Beitrag, aber auch da hat der Autor dann wieder dieses Thema aufgemacht. Man weiß ja, dass der Attentäter auch Videospiele gespielt hat. Das ist jetzt halt altersmäßig gesehen nicht so ungewöhnlich. Ja? Mhm. Ich gucke ja auch bei anderen Attentätern nicht, welche Filme haben die geguckt oder welche Musik haben sie gehört, obwohl man auch wahrscheinlich finden wird, dass Menschen, die so eine Tat begehen, nicht unbedingt den ganzen Tag Frozen gucken, sondern vielleicht eher Horrorfilme oder sowas. Ne? Und hier war das jetzt GTA 5, erwähnt wurde. Ich zitiere das mal kurz. Stefan B. war in einschlägigen Webforen vernetzt. Am PC hatte das Morden sozusagen geübt mit zugeschalteten Mitspielern im Videogame GTA. In dem geht es um Kriminalität und Verbrecherkarrieren. GTA ist mit über 400 Millionen Verkäufen eins der meistgenutzten Action-Adventure-Games weltweit und auch ein virtueller Treffpunkt radikalisierter Männlichkeit. Das ist jetzt halt auf ganz vielen Ebenen schwierig. Natürlich nicht völlig verkehrt. Das ist ja nicht die Frage. Aber ich würde natürlich auch nie sagen, nur weil jemand, und das sind ja sehr viele Leute, ein großes Fable für Horrorfilme hat, sie üben damit quasi das Zerteilen von Menschen in ihrem Keller oder sowas mit der Kettensäge. Auf die Idee würde niemand kommen. Ja. Aber das passiert hier halt immer noch. Das scheint halt doch irgendwie nicht komplexer zu werden, die Einschätzung.
Genau, man versucht halt irgendwie eine möglichst plausible, einfache Antwort auf irgendwie ein komplexeres Feld zu bekommen. Eine Radikalisierung natürlich auch irgendwie nie monokausal, also nicht nur an einer Stelle passiert, sondern sie passiert an ganz vielen Stellen. Deswegen kann man auch nicht sagen, dass sich eine Person jetzt wahrscheinlich nur in einer Steam-Gruppe oder nur in einer Telegram-Gruppe oder wo auch immer radikalisiert, sondern das passiert an ganz vielen Stellen, analog, aber halt auch irgendwie im digitalen Bereich. Und ich finde, gerade wenn man zum Beispiel auf GTA gucken würde, könnte man natürlich ganz andere Sachen kritisieren, dass man irgendwie bei GTA Online dann EWR sieht, dass da halt auch wirklich teilweise problematische Rollenspielserver auftauchen. Man könnte auch gleichzeitig darüber sprechen, dass es auch irgendwie digitalen Protest, coolen digitalen Protest in diesen Spielen gibt. Und das fehlt mir halt häufig auch bei diesem Ausgraben von diesen Killerspielcoin, dass halt immer nur quasi eine einseitige Betrachtung von der Problemlage passiert und irgendwie versucht, wie eine relativ einfache Antwort hier auf eine komplexe Frage zu finden. Weil gerade bei den Profilen von dem Attentäter von Halle haben wir halt gesehen, dass er Spiele gespielt hat, die man wirklich auch kritisieren kann. Also er hat zum Beispiel Spiele gespielt, wo man Waffen auseinander und zusammenbauen kann. Was ich kritischer sehe, wenn man sich mit dieser Person beschäftigt, die halt auch ihre Waffen im 3D-Drucker gebaut hat. Da kann man eher auf sowas gucken. Oder man könnte auch darauf gucken, was er für problematische Modifikationen zu Weltkriegsspielen gespielt hat, wo man dann beispielsweise auch die Wehrmacht spielen konnte. Dann irgendwie zu sagen, er hat GTA 5 gespielt und es ist deswegen problematisch, das ist natürlich wie ja, in meinen Augen irgendwie nicht valide und irgendwie auch nicht die Kritik, die man an der Stelle anbringen sollte. Da kann man eher in eine andere Ecke gucken.
Ja, also ich möchte es schon differenziert halten. Ja, ich bin ja nun selbst Journalistin. Ich weiß, viele sind Wissenschaft hin oder her dann doch Generalisten, müssen sich in viele Subthemen und Spezialthemen einlesen. Also wie gesagt, das war an sich ein guter Beitrag, aber die Schwierigkeit ist einfach darin, dass dann manchmal in den Genres Unsicherheit besteht oder das war ja schon früher so, als es gab natürlich auch schon fürchterliche Schulamokläufe und dann wurde dann oft der Schluss gezogen, der Täter hat das quasi geübt, das muss ich in dem Fall nicht gendern, das sind alles Männer gewesen, der Täter hat das geübt und hat quasi seine Schule vorher in Spiel XYZ nachgebaut. Ja. Das machen natürlich ganz viele SchülerInnen. Das liegt einfach nahe, weil wenn man zur Schule geht, ist das der maßgebliche Teil des deines sozialen und täglichen Lebens. Ja. Da hältst du dich so viel auf, wenn du irgendwas nachbaust und was ausprobierst, dann ist das halt einfach oft die Schule. Deswegen kann man nicht davon ausgehen, dass man damit irgendwas in der Form trainiert, ne? Aber das ist dann oft, da fehlt dann natürlich vielleicht der Zugang zum Medium,
wie richtig, die anderen hätten. Und das ist auch so ein bisschen der Anspruch an unser Projekt, dass wir jetzt zum Beispiel auch sagen, genau deswegen gehen wir viel mit LehrerInnen in Austausch, um irgendwie deutlich zu machen, was es zwar für beispielsweise problematische Gruppen auf Steam gibt, aber um auch gleichzeitig zu unterstreichen, nur weil eure Schüler in euch jetzt was von Steam erzählen, ist das kein Problem und es ist ganz normal, in Anführungszeichen, dass sie wie auf Steam unterwegs sind. Wichtig ist halt, einen Blick darauf zu werfen, wo sind denn sie da unterwegs und kann man vielleicht auch mit ihnen darüber sprechen, wo sie da unterwegs sind oder welche Spiele in oder welche Erlebnisse in Roblox spielen sie denn da überhaupt oder welche Fortnite-Maps werden gezockt, dass man halt in den Austausch über diese Themen geht und das nicht direkt alles in eine Schublade packt, dass es jetzt irgendwie alles problematisch sei, weil damit kommt man halt irgendwie nicht weiter. Und genau deswegen versuchen wir halt auch in diesen Workshops ganz starkes Augenmerk darauf zu lenken, wo wir auch sehen, dass diese Spiele auch einen pädagogischen Mehrwert haben und da, wo wir auch sehen, dass es zum Beispiel super coole Modifikationen für Spiele gibt. Als Beispiel eine Minecraft-Mod, wo wir uns mit Friedens- und Konfliktforschung auseinandersetzen können. Oder eine Fortnite-Map, wo wir uns durch ein Holocaust-Gedenkmuseum bewegen können. Also da gibt's ja auch ganz viele tolle pädagogische Chancen, die Eevee Games mitbringen. Und auch darauf versuchen wir in unseren Gesprächen gerade mit Eevee Pädagoginnen, LehrerInnen, SozialarbeiterInnen zu verweisen, damit die Leute nicht nachher Eevee aus unseren Veranstaltungen gehen und sagen, boah, das ist ja alles nur furchtbar, was im Gaming passiert. Weil das wollen wir halt auch nicht vermitteln, dieses Bild.
Ja, was vielleicht auch oft schwierig ist, ich würde mir ja wünschen, also ich kenne und mag dieses Argument, dass Spiele natürlich wahnsinnig viel lehren können. Das Problem ist aber, wie bei vielen Medien, ist ja auch wurscht, ob das Filme oder Bücher oder Spiele sind, wenn man nicht sich damit explizit beschäftigt, was sagt mir das eigentlich, was passiert hier, was macht die Hauptfigur da durch oder so, dann bleibt das natürlich manchmal so ein bisschen sehr subtil und unterschwellig. Ich würde mir schon wünschen, dass man vielleicht auch das eine oder andere Spiel dann doch mal in der Schule spielt. Ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man eine Doppelstunde zur Verfügung hat und wir wissen alle, wie lange Spiele sind. Aber siehst du, dass das eine Möglichkeit wäre oder dass das auch durchaus stattfindet, dass mal ein Spiel irgendwo im Unterricht integriert wird und zwar nicht explizit irgendwie ein Serious Game oder oder was Pädagogisches von vornherein, sondern dass irgendjemand sagt, okay, das ist wirklich ein Top-10-Spiel, das ist seit 5 Jahren in den Top-10 immer dabei. Das zeigt mir aber ein paar ganz spannende Geschichten, das würde ich gerne mal aufbereiten oder so.
Das ist voll der wichtige Punkt, den du nennst. Ich glaube, dass wenn das in der Schule gelingen kann, ich glaube, das wird nur in der Schule schwierig durchzusetzen, weil man dann halt eben eine Doppelstunde hat und da kann man dann auch wahrscheinlich Serious Games mal anspielen oder vielleicht auch Games, die so ein Mittelding zwischen Serious Game und Unterhaltungsgame sind, wie beispielsweise Through the Darkest of Time ist. Das ist ja ein Serious Game, was sich mit der NS-Zeit beschäftigt. Wir spielen eine Widerstandsgruppe in der NS-Zeit und gleichzeitig ist es auch ein Spiel, was als Spiel funktioniert und was halt auch einen Unterhaltungswert bietet. Ich glaube aber, dass Spiele, wie du sie gerade genannt hast, Spiele, die irgendwie eine coole politische Narration mitbringen, die aber irgendwie jetzt kein Serious Game sind, dass solche Spiele eher quasi zum Beispiel in der sozialen Arbeit angewandt werden können. Also wenn ich mit Sozialarbeitern spreche, spreche ich auch genau über solche Games, die man vielleicht auch einfach mal zocken kann, wo man in den Austausch mit Jugendlichen über Themen geht. Also beispielsweise Baldur's Gate 3, wo man dann eine Figur erstellen kann und eben überlegen kann, baue ich eine nicht-binäre Figur? Oder wenn die Jugendlichen älter sind, Horizon Forbidden West, wo man dann eine Situation hat, wo man die Wahl hat, eine queere Liebesbeziehung einzugehen. Das ist nur eine von 3 Optionen, aber gehe ich diese Option ein? Was bedeutet das für mich? Und dann bieten Spieler halt häufig auch ganz oft einfach so einen ersten Diskussionspunkt, um überhaupt über Themen in den Austausch zu gehen. Also, dass man dann auf einmal über Queerness spricht, dass man über gleichgeschlechtliche Liebe spricht, dass man irgendwie darüber spricht, dass es vielleicht eben nicht nur Männer und Frauen gibt, sondern halt auch eben nicht-binäre Menschen und andere Menschen, die sich in einer anderen Identität zugehörig fühlen. Das heißt, ich glaube, Spiele haben ganz oft die Möglichkeit, Themen anzusprechen. Und das müssen sie nicht tun, das können sie aber tun, wenn diese Chancen genutzt werden. Und genau deswegen finde ich, dass gerade auch SozialarbeiterInnen stärker diese Chancen nutzen sollten und ja, solche Unterhaltungsgames verwenden sollten, in ihrer Auseinandersetzung mit Jugendlichen, um Themen anzusprechen.
Also vielleicht wäre ja eine Möglichkeit, das wäre natürlich schön, wenn das irgendwie mal, also ich glaube, ich würde es machen, wenn ich Lehrerin wäre oder so. Man kann ja auch, man muss ja ein Spiel nicht unbedingt spielen in der Unterrichtsstunde, man kann ja auch sagen, so Hände hoch, wer spielt, keine Ahnung, von euch geht ja online oder so. Und schaut dann, wenn man das halt vielleicht auch, gerade wenn man es selbst zu Hause spielt, kann man ja einfach mal, das gibt jede Konsole mittlerweile her, auch im Zweifel natürlich jeder PC, dass man ein Stück spielt und das captured und dann einfach mal sagt, so, das ist eine Szene, die würde ich euch gerne mal zeigen und über die kann man ja reden. Voll. Das würde ja schon genügen. Das fände ich schon wahnsinnig spannend, ja, weil es wird Klar, es gibt einen Kanon in der Schule, was man lesen muss, mit was man sich auseinandersetzen muss. Aber ich weiß, dass mir ganz stark in Erinnerung geblieben ist, zum Beispiel im Geschichtsunterricht haben wir mal, das haben wir gerade so geschafft in einer Doppelstunde, weil der Film nicht ganz so lang war und ein paar auch länger geblieben sind, haben wir Gefährliche Liebschaften geguckt. Mhm. Weil die Geschichtslehrerin damals sagte so, abgesehen davon, dass es ein ganz unterhaltsamer Film ist, zeigt er tatsächlich relativ viel über die Lebenswirklichkeit von Menschen damals. Mhm. So, und deswegen haben wir den geguckt. Das hat einen Riesenspaß gemacht, ist mir bis heute in Erinnerung geblieben, obwohl das 100 Jahre her ist, gefühlt. Mhm. Und das fände ich durchaus eine Chance.
Voll, denke ich auch. Und ich glaube auch, man kann die Frage so ein bisschen erweitern. Man kann zum Beispiel nicht nur über die Spiele sprechen, sondern auch einfach über Vorbild oder über digitale Vorbilder. Welche InfluencerInnen schaut ihr euch denn gerade so an? Was sind so Statements, die ihr beispielsweise zu den Bauernprotesten von irgendwie eurem Lieblingsinfluencer gehört habt, hat diese Person sich dazu positioniert? Also einfach, dass man auch über Influencerinnen spricht und auch über ihre Meinung zu gewissen Themen, weil das ist ja etwas, was wir ganz stark beobachten. Wenn Jugendliche aus der Schule kommen, betrachten sie häufig wie Twitch oder YouTube-Livestreams oder TikTok-Livestreams und lassen sich dann natürlich auch von der Meinung von InfluencerInnen irgendwie mit beeinflussen. Das steckt ja auch schon im Namen, Influencer. Und ich glaube, auch über diese Aussagen sollte man viel mehr sprechen. Man sollte viel mehr darüber sprechen, ob man auch diese Aussagen dann irgendwie kritisieren sollte oder wie man sie kritisieren sollte. Das heißt, ich glaube, man sollte nicht nur dann über Games sprechen, sondern auch über quasi die ganze Gaming-Kultur darum herum. Also wie positionieren sich zum Beispiel dann auch irgendwie hier großen Influencerinnen wie Hand of Blood, Papa Platte oder vielleicht auch ein Montana Black gerade zu einem gesellschaftlichen Thema? Und was ist dann eure Meinung als Schülerin dazu? Also ich glaube, dass diese Themen super viel Stoff bieten, um überhaupt in den Austausch zu gehen. Und ich glaube, diese Chance wird noch viel zu selten genutzt.
Ja, ist auch zumindest mein Eindruck. Wir haben schon gesprochen auch dafür, welche Möglichkeiten moderne Spiele bieten, wo man selbst Maps gestalten kann. Das ist natürlich auch extrem viel mehr geworden, ne? Minecraft haben wir schon genannt. Früher waren das hauptsächlich tatsächlich Shooter, so in meiner Erinnerung oder in meiner Wahrnehmung, die das geboten haben. Aber das ist ja mittlerweile eine extrem große Palette. Das Roblox zum Beispiel ist mir tatsächlich eher so zufällig mal untergekommen in irgendeiner Doku, wo das eigentlich eher im Hintergrund Kids gespielt haben. Mhm. Das habe ich tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm. Das ist aber auch ganz schön groß geworden, ne? Vielleicht muss man mal drei Worte dazu sagen, was
können wir gerne machen. Ja, also Roblox ist eine riesige Plattform, erinnert von der Grafik so ein bisschen an Minecraft, weil es auch so klötzchenartig ist. Aber Roblox ist halt nicht nur ein Spiel, sondern es ist halt quasi einfach eine Plattform, wo man eigene, sie nennen es Erlebnisse bauen kann. Und ich glaube, dass die Zahl, die ich zuletzt dazu gelesen habe, es gibt über 24 Millionen solcher Erlebnisse auf Roblox. Das kann irgendwie das lustige Tier-Simulations-Farming-Spiel sein. Das kann aber auch einfach ein Nachbau von Call of Duty sein. Das kann aber auch ein, um wieder in die problematische Richtung zu gehen, eine Map sein, wo man das Buffalo-Attentat nachspielen kann. Davon, von diesen letztgenannten gibt es glücklicherweise nicht viele. Und da muss man auch sagen, da macht Roblox relativ viel gegen. Wenn man diese Dinge meldet, verschwinden sie in der Regel auch auf der Plattform. Aber es gibt halt eine riesige SpielerInnenzahl auf Roblox, die zwischen 9 und 12 Jahren alt ist, die sich, ja, stundenlang, tagelang auf Roblox aufhalten und da halt verschiedenste Spiele spielen, von Simulationsspielen zu Actionspielen. Da wird halt eben ganz viel nachgebaut, sowohl problematisches, aber halt eben auch coole Games, wo man dann halt eben auch ja pädagogischen Nutzen rausziehen kann oder halt auch einfach so Simulationsgames. Ich habe mir mal ein Spiel angeguckt, das hieß, glaube ich, Bodensee-Roleplay oder so, wo man dann Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau am Bodensee sein konnte und irgendwie brennende Häuser löschen konnte. Nicht unbedingt mein Spiel, aber interessant, dass es sowas gibt und dass es dann halt auch eben quasi diese Metaverse-ähnliche Struktur in Roblox gibt, dass man da dann ein eigenes alter Ego einnimmt und auf einmal Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau sein kann, fand ich ganz interessant.
Ja, also das heißt, ich kann mich anmelden da und kann mir entweder ein Spiel aussuchen, was ich spielen möchte. Ich kann aber auch selbst welche quasi mit diesem Baukassensystem mir zusammenfummeln.
Genau, du kannst super viele eigene Kreationen bauen. Das ist auch relativ intuitiv und einfach. Gerade Roblox bietet da halt eben viele Möglichkeiten, um sich selbst so ein bisschen kreativ auszutoben. Erinnert deswegen auch wieder so ein bisschen an Minecraft, wo man ja auch relativ frei Welten bauen kann und verschiedenste Welten nachbaut, aber auch irgendwie eigene Dinge kreieren kann. Und da sind der Kreativität eigentlich selten irgendwie Grenzen gesetzt.
Ja, ich wollte das jetzt gar nicht so rausnehmen. Ich glaube nicht, also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, das ist wahrscheinlich nicht problematischer als andere Plattformen, aber ich glaube, dass es doch eine recht neue Geschichte ist. Das hat man vielleicht eben einfach nicht so auf dem Schirm. Also zumindest war es mir nicht so ein Griff. Oder wo würdest du das einordnen im Vergleich zu anderen Plattformen oder Minecraft-Geschichten oder sonst was, wo natürlich auch überall da, wo ich selbst Inhalte erstellen kann. Wird irgendein Louis herkommen, der entweder laufende Pimmel kreiert, der Klassiker, Oder Sachen, die weniger harmlos sind.
Aber genau das wollte ich gerade sagen.
Von unserem Thema hier jetzt.
Ja, also nicht, dass man die laufenden Pimmeln, wollte ich sagen, das hat mir gut gefallen. Aber was ich sagen wollte, eigentlich überall da, wo du irgendwie Rechtsextremen die Möglichkeit gibst, eigene Inhalte zu kreieren, werden sie diese Tür aufmachen. Also das haben wir bei Roblox gesehen, das haben wir bei Minecraft gesehen, wo schon irgendwie Vernichtungslager nachgebaut werden wurden. Das haben wir aber auch bei Fortnite teilweise schon gesehen. Und vor allem sehen wir das auch im Steam-Workshop. Also der Steam-Workshop ist halt einfach ein Bereich, wo man sich Modifikationen für bestehende Spiele angucken kann. Und da haben wir dann auch für Spiele wie Civilization 6, welches wir anfangs genannt haben, Modifikationen, wo man dann auf einmal Adolf Hitler im Spiel hat. Oder wir sehen das bei Spielen wie Hearts of Iron, wo man dann auf einmal die Waffen-SS im Spiel hat. Also eigentlich überall da, wo Spielerinnen die Möglichkeiten geboten werden, eigene Inhalte zu bauen, sehen wir sowas. Wir haben das auch schon bei Need for Speed gesehen, dass man da so Autofolien designen konnte. Und dann gab es dann auf einmal Hakenkreuz-Autos, die da durch die Gegend gefahren sind. Also eigentlich überall da, wo du eigene Inhalte bauen kannst, wird es von Rechten auch mitgenutzt. Und gerade Roblox ist da viel aufgefallen, weil da die Grenzen halt so niedrig sind. Also du kannst da quasi komplett neues Spiel von Grund auf bauen mit wenigen Klicks. Und da haben wir deswegen halt auch gesehen, dass es da viel Problematisches gab. Aber gleichzeitig war Roblox halt auch eine der Plattformen, die ich gerade so ein bisschen in Schutz nehmen möchte, weil die halt mehr moderiert als beispielsweise der Steam Workshop von Steam moderiert wird. Mhm. Und deswegen, ja, ist Roblox ein zweischneidiges Schwert. Wir sehen, dass da vor allem Jugendliche unterwegs sind, die auch mit wenigen Klicks dann an problematische Mods oder problematische Erlebnisse, wie es da heißt, herankommen können. Aber gleichzeitig ist die Plattform halt auch eine, die zumindest mal moderiert und deswegen in meinen Augen ja mehr macht als viele andere Gaming-Plattformen.
Ja, also das wollen wir dann mal lobend so stehen lassen, dass das moderiert werden kann, wenn man das möchte und vielleicht auch eben die Ressourcen dafür in die Hand nimmt. Und Ressourcen heißt in dem Fall natürlich Menschen, die das machen. Ich glaube, bei Steam sind es wahnsinnig wenige Menschen. Da gibt es keine frischen, aktuellen Zahlen, glaube ich. Aber ich meine, es sind nicht viele.
Genau, die letzten Zahlen, die ich kenne, die sie auch selber auf ihrer Seite hatten, waren, dass sie 24 ModeratorInnen im Community-Bereich hatten. 24. Davon war die Hälfte, glaube ich, ehrenamtlich und die andere Hälfte halt angestellt von Steam. Das heißt, für eine der größten Gaming-Plattformen auf der Welt, die monatlich irgendwie eine dreistellige Millionenanzahl an UserInnen auf ihrer Plattform hat, die haben kaum Leute, die da diesen Forumbereich moderieren. Und das sehen wir natürlich. Wir sehen das, wenn da politisch diskutiert wird. Das haben wir auch ganz krass gesehen, als so Black Lives Matter ein großes Thema war. Da gab es dann einen riesigen Black Lives Matter-Austausch-Thread, also eine riesige Kommentarspalte, wo es teilweise auch Solidarität für Black Lives Matter gab, aber teilweise gab es da die ekelhaftesten rassistischen Aussagen gegen George Floyd oder da wurde das N-Wort reproduziert und das blieb da tagelang stehen. Und das war halt keine rechte Gruppe, wie ich sie eben benannt habe, auf Steam, sondern das war halt der offizielle Black Lives Matter Thread auf Steam. Und da finde ich es halt ein Riesending, dass so eine Plattform wie Steam dann einfach sagt, ja, das ist doch jetzt halt so, da machen wir halt erst sehr spät oder gar nichts gegen. Und ja, das finde ich halt sehr schockierend.
Ja, ist leider für viele Plattformen auch irgendwie Social Media Plattform natürlich ein Armutszeugnis. Ne? Das Neueste finde ich ja jetzt, dass Meta gesagt hat, sie möchten auf Instagram keine politischen Inhalte mehr haben. Hm. Das mit Absicht total vage belässt, woraus man eigentlich nur schließen kann, ja, im Grunde genommen möchten wir keine unangenehme Debatte haben, weil wir sie nicht moderieren können beziehungsweise möchten. Und deswegen natürlich auch total bescheuert ist. Und einfach ein Offenbarungseid, finde ich.
Genau, das ist eine Entwicklung, die wir halt auch auf anderen Gaming-Plattformen sehen, wie Twitch. Also Twitch hat sehr lange relativ stark ihre eigenen Guidelines durchgesetzt. So vor ein, zwei Jahren haben die auf einmal aufgehört damit. Und dann kam auch immer mehr raus, dass sie ihr Moderationsteam in Deutschland stark einstampfen mussten. Und das merkt man total. Auf einmal sind auf Twitch Streams am Start oder laufen Streams stundenlang, wo Personen hasserfüllte Sachen raushauen oder wo sie wie Holocaust-Relativierung formulieren. Und teilweise sind das nicht nur in Anführungszeichen irgendwelche Twitch-Streams, sondern teilweise das auch Twitch-Partner, also Leute, die über Twitch ihre Kohle verdienen, die da dann extrem problematische Sachen raushauen. Und es wird einfach kaum geahndet. Und das verstehe ich halt nicht, wie so eine Plattform wie Twitch, die ich lange Zeit in den ersten Jahren unserer Projektarbeit immer so ein bisschen als die Vorbildplattform genannt habe, wenn es um die Moderation von Hass geht, wie die irgendwann so drauf gepfiffen haben und gesagt haben, ja, das ist jetzt halt so und wir stecken da keine Kapazität mehr rein oder wollen da keine Kohle mehr reinstecken. Das ist halt schockierend.
Und was im Bereich von Gesetzgebung in der EU, also zumindest muss man ja sagen, dass die EU sich zuletzt doch durchaus stark bemüht hat, einige gesetzliche Initiativen auf den Weg zu bringen, also halt zum Beispiel Digital Services Act und so weiter. Siehst du da Hoffnung, dass sich auf solchen Plattformen dann dadurch auch was bewegt, oder?
Also sie sind ja zumindest diesmal mal mitgedacht, was ich ja schon ganz gut finde. Wenn man sich so alte Gesetze gegen Hass im Netz anguckt, war da Gaming-Plattform oder war da Gaming-Plattform einfach nie mit dabei. Oder die waren mal im Entwurf und waren dann wieder rausgestrichen, weil ist ja Gaming und nicht Social Media. Das war früher so die Argumentation.
Ja, da verschwimmt ja die Grenze inzwischen extrem, ne?
Total. Also wenn man sich einfach anguckt, Twitch und auch Steam sind natürlich Social Media. Du hast dein eigenes Profil, du bist in Gruppen. Also genau, deswegen war das irgendwie immer so eine etwas weirde Debatte. Und es gab halt eben lange Gesetze, die halt komplett Gaming ausgeklammert haben. Und jetzt in diesem neuen Digital Service Act, dem DSA, der jetzt seit 2024 am Start ist, werden zumindest Gaming-Plattformen mit benannt, dass sie halt eben auch quasi hasserfüllte Inhalte regulieren sollen. Bisher merke ich da aber halt noch nicht viel von. Ich meine, das ist jetzt auch erst vor einigen Wochen in Kraft getreten. Ich glaube, Mitte Februar. Da merkt man halt noch nicht viel von. Und da muss man mal gucken, ob da letztlich die Plattformen auch den Druck bekommen von der EU, dass da irgendwie was passieren soll, weil noch sehe ich da nicht so viel, aber ich sehe auch, dass Sicherheitsbehörden zumindest versuchen, mehr das Thema sich gerade irgendwie auf die eigene Platte zu ziehen und sich mehr informieren und mehr fit machen wollen. Also da bekomme ich zumindest auch irgendwie schon mit, dass da Sicherheitsbehörden interessiert daran sind, zu verstehen, was überhaupt auf Gaming-Plattformen so abgeht.
Ja, das muss man sich wahrscheinlich tatsächlich erstmal vielleicht in einem Jahr oder so anschauen, genau, ob dieser Act halt was bewirkt hat oder wie er sich dann überhaupt auswirkt, ne? Ich möchte an der Stelle nur kurz der Vollständigkeit halber noch sagen, falls irgendjemand denkt, wieso erwähnt sie laufende Pimmel? Das ist ein Bezug zu einem Spiel, das habe ich vor ewigen Jahren mal gespielt, das hieß Spore Labor. Das ist ein kleiner Vorläufer gewesen von dem eigentlichen Spiel, das Spore hieß. Das war auch so eine Art Aufbau, war so ein Genre-Mix, könnte man sagen, aber hatte viel Aufbaustrategie und man konnte man begann quasi mit einem Einzeller und hat ein paar Eigenschaften definiert und danach hat das Spiel quasi wie so ein Baukasten eine Kreatur zusammengebaut, die sich dann irgendwie auch bewegt hat. Das war Wahnsinn, das hat unglaublich viel Spaß gemacht, da merkwürdige Viecher zu entwickeln. Und selbstverständlich, wenn man Menschen einen Baukasten in die Hand gibt, mit dem sie etwas basteln können, war das Erste, was auftauchte, von irgendwelchen Scherzkeksen, laufende Pimmel. Auch da gab es damals einen Aufschrei von Teilen in den Medien, die dann bei Electronic Arts, weil der Publisher, angerufen haben, gesagt haben, also Leute, das geht doch nicht. Und ich weiß, dass damals der Pressesprecher mir gesagt hat, naja, also ganz ehrlich, es wäre so ein bisschen, als würde man einer Buntstiftfirma, ich möchte jetzt keine nennen, vorwerfen, dass irgendjemand damit Schweinsgram zeichnet. Ja, das haben wir natürlich irgendwie nicht in der Hand jetzt. Aber man konnte das halt, das war damals super innovativ, ja, man konnte aus dem Spiel raus seine Kreatur halt direkt bei YouTube posten. Es gibt, muss man auch dazu sagen, vielleicht verlinke ich das mal. Ich glaube, die findest du tatsächlich auch noch auf meinem komplett verwaisten und stiefmütterlich behandelten YouTube-Kanal. Gibt es noch Spore-Kreaturen?
Witzig.
Elvira zum Beispiel hieß eine, die kein laufender Pimmel war, sondern einfach nur eine sehr schräge Kreatur. Und das war halt damals super innovativ. Oh, ich kann das direkt bei YouTube posten. Das ist natürlich heute so gefühlt der Standard, dass das... Ja, aber das nur dazu, das möchte ich nur der Vollständigkeit halber hier noch kurz angesprochen haben. Ich würde gerne an der Stelle mal einen Blick auf aktuelle Spiele werfen. Wir haben natürlich über ein bisschen zurückgeguckt auch und natürlich durchaus auch auf ein paar aktuelle Spiele geschaut. Aber was findest du denn persönlich gerade spannend mit Blick auf das Thema Demokratie spielerisch, wo du das Gefühl hast, das muss ja vielleicht gar nicht im Vordergrund stehen, aber... Vielleicht auch, egal ob das Spiel jetzt groß oder klein ist, was findest du da gerade spannend?
Also ich finde schon spannend, dass sich immer mehr Spiele einfach was trauen. Dass man schon bei immer mehr Spielen irgendwie merkt, dass da irgendwie ein Verständnis dafür da ist, dass man mit dem Spiel auch eine klare Haltung transportieren kann. Also schaut man sich ein Spider-Man 2 an oder schaut man sich ein Alan Wake an oder halt eben das eben schon genannte Baldur's Gate 3, da merkt man, das sind schon Spiele, die auch moralische Fragen aufmachen, teilweise Spieler ihnen auch viele Freiheiten geben, wie in Baldur's Gate 3, aber teilweise auch klare politische Narrative mit sich bringen und irgendwie auch für Vielfalt einstehen, dass es dann in Spider-Man 2 normal ist, dass dazwischen durch Gebärdensprache gesprochen wird und dass man dann halt eben die Untertitel lesen muss oder dass halt auch Spiele auch in ihren Spieleoptionen zum Beispiel viel mehr auf Barrierefreiheit achten als noch vor 5 Jahren. Das ist auch so eine positive Entwicklung, die ich irgendwie sehr schön finde. Also ich finde, Spiele bemühen sich zumindest mehr, das Thema Inklusion, Demokratie irgendwie anzupacken. Natürlich passiert das aber auch nicht an allen Stellen. Also gerade in diesem Jahr 2024 merken wir ja, dass so ein Spieletrend den nächsten jagt. Anfang des Jahres war es wie Palworld, dieses Pokémon-Fortnite-Ding. Jetzt aktuell ist irgendwie so ein, ich habe gerade den Namen dieses Spiels vergessen, das ist so ein Streamer-Game, wo man irgendwie so kleine Videos drehen muss. Und also ich habe gerade das Gefühl, es gibt so viele so kleine, in Anführungszeichen böser Begriff, aber so Eintagsfliegen, die dann mal so ein, zwei Wochen aktiv sind und wieder verschwinden. Aber wenn man sich so die großen Titel anguckt, merkt man schon, Spiele trauen sich immer mehr. Und das finde ich wirklich großartig. Bin mal gespannt, was uns dieses Jahr noch so erwartet, weil bisher hatten wir in diesem Jahr, finde ich, noch kein Spiel, was so eine große politische Kontroverse aufgemacht hat. Im letzten Jahr war das mit Hogwarts Legacy ja Anfang des Jahres ein Riesenthema. Also ich will die Debatte gar nicht so groß führen, aber da war einfach Politik und Gaming ganz klar zusammen gedacht. Und das war mit Hogwarts Legacy eine Debatte, die uns 3-4 Monate intensiv begleitet hat und dann auf einmal schlagartig wieder weg war. Aber ich finde, im letzten Jahr hatten wir relativ viele von diesen Politik- und Games-Debatten. Davon hatten wir bisher in diesem Jahr noch nicht so viele. Deswegen bin ich mal gespannt, was das Jahr noch so mit sich bringt. In einigen Tagen wird der nächste Teil von Kingdom Come Deliverance nämlich an, dass er angeteasert wird. Zumindest gibt's da irgendwie schon einen Post von dem Studio. Bin mal gespannt, was da wieder für eine Debatte aufkommt, weil das war 2018 auch eine große Debatte um
von dieses Spiel. Von welchem Spiel?
Kingdom Come Deliverance, das ist ein Mittelalter-Spiel.
Genau. Ja, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind.
Genau, und da gab es 2018 eben eine sehr große politische Debatte. Mal gucken, ob das in diesem Jahr vielleicht mit diesem Spiel wieder passiert. Mal gespannt. Damals gab es halt sehr viel Kritik, dass einer der Chefentwickler ein echtes T-Shirt in einem Interview anhatte.
Ja, kam irgendwo aus Osteuropa, oder? Bilde ich mir das nur ein.
Ich glaube, das ist ein polnisches Studio.
Ich glaube, ein polnisches Studio war das, ja.
Und der Chefentwickler Daniel Wafra hatte ein Burzum-T-Shirt in einem Interview an. Das ist halt eine rechtsextreme Band. Dafür hat er berechtigterweise viel Kritik bekommen. Es gab aber auch andere Kritik am Spiel, dass es dann halt irgendwie so die Mär vom weißen Mittelalter war, dass dann irgendwie die einzigen schwarzen Figuren im Spiel so die Bösen waren, die Invasoren ins Land. Solche Debatten gab es da. Und ich bin mal gespannt, ob es dieses Jahr wie aufkommt, auch so das Thema historische Akkuranz, inwiefern ist es dann historisch akkurant und sollte man vielleicht überlegen, ob man dann Rassismus und Sexismus in so einem Spiel reproduziert oder sollte man das anders machen. Bin mal gespannt, wie das in dem Spiel verarbeitet wird und ob es auch wieder einfach eine Debatte wird oder ob das diesmal gar nicht so groß aufkochen wird. Und da bin ich sehr neugierig. Aber was wir natürlich aktuell vor allem sehen, lange Brücke, ist, dass wir vor allem sehen, dass in Studios gerade auch sehr viel passiert. Also so diese MeToo-Debatte, die wir auch im Gaming seit einigen Jahren haben, die ist ja auch immer noch aktuell. Und dass wir auch einfach sehen, dass es in Studios sowohl ein riesiges strukturelles Problem mit Überstunden gibt, mit sogenannten Crunch-Arbeitszeiten, aber auch, dass wir halt sehen, dass es super viel Sexismus noch in Studios gibt, was längst noch nicht überall aufgearbeitet wurde. Da bin ich auch mal total neugierig, was da in diesem Jahr noch passieren wird. Aktuell sehen wir ja leider, dass es eher so eine Entlassungswelle im Gaming gibt, die irgendwie nicht aufhört abzuebben. Aber ich bin auch mal gespannt, wie es so um diese Themen bestellt ist und was man so mit Blick auf die Diversität in den Studios und nicht nur in den Spielen ja sehen wird oder halt leider auch nicht sehen wird.
Ja, ich überlege gerade, sollten wir, vielleicht, ich würde gerne jetzt zu den Empfehlungen kommen, aber vielleicht bevor wir das machen, wäre es vielleicht schön, wir gucken nochmal, um nochmal eine Klammer zu machen zu eurem Projekt, wo ihr gerade steht, was für euch jetzt so als nächstes ansteht. Das ist ja, man kann ja sagen, dass das Projekt jetzt so ganz gut etabliert ist, ne? Ihr macht das jetzt eine Weile.
Können wir gerne machen, ja. Willst du da mit einer Frage starten oder soll ich einfach drauf los?
Ja, mach einfach drauf los. Ich habe das jetzt gar nicht so stark, also ich habe jetzt mich tatsächlich gar nicht an meinem Zettel orientiert, sondern nur gedacht, so okay, eigentlich würde ich jetzt gerne langsam zu den Empfehlungen kommen, aber ich würde gerne einfach das Projekt noch mal so ein bisschen als Klammer am Ende auch wieder mitnehmen. Deswegen gebe ich dir einfach quasi Freiheit zu erzählen, was jetzt vielleicht noch wichtig ist zu dem Projekt zu sagen, wo ihr gerade steht oder wo ihr, was jetzt vielleicht auch Spannendes ansteht für euch.
Okay, also unser Projekt war von vornherein erstmal auch nur für 5 Jahre angesetzt. Das heißt, von 2020 bis Ende 2024.
Okay.
Und für uns ist gerade total,
jetzt,
das ist halt irgendwie auch ein bisschen stressig, weil du dir halt einfach überlegen musst, wie kann es weitergehen, weil wir nämlich das Gefühl haben, wir haben uns relativ gut in diesem ganzen Gaming-Bereich etabliert dafür, dass wir eigentlich aus so einer zivilgesellschaftlichen Organisation kommen, die gar nicht so viel mit Gaming an der Mütze hat. Und da habe ich das Gefühl, dass wir uns sowohl bei Influencerinnen als auch bei SpielentwicklerInnen als auch bei, ja, den ganzen Gamerinnen irgendwie schon so ein Stück weit etablieren konnten, mal positiv, mal negativ. Und deswegen ist gerade unser Hauptaugenmerk, hey, wie können wir dieses Projekt irgendwie weiterführen? Wie können wir irgendwie dafür sorgen, dass wir nach wie vor auch ansprechbar sind für Gamerinnen, für Influencerinnen, wenn sie Fragen haben? Wie können wir weiterhin dieses Thema Rechtsextremismus und Gaming monitoren? Weil leider wird das auch nach wie vor ein Problem bleiben. Es gibt auch nach wie vor relativ nischige Propaganda-Games, die rauskommen, die wir irgendwie auf den Blick haben müssen und wo man auch differenziert drüber berichten muss, wo es wichtig ist, dass es halt auch eben so eine Schnittstelle zwischen Journalismus, Gaming und eben noch eine Organisation dazwischen gibt, die das so ein Stück weit im Blick hat. Und das ist für uns auf jeden Fall ein Thema, dass wir dieses Jahr wirklich gucken müssen, wie kann es für uns eigentlich Ende des Jahres weitergehen, weil einfach
die Kohle quasi ausläuft. Und auf der anderen Seite wollen wir aber natürlich auch starke inhaltliche Punkte setzen. Wir werden uns in diesem Jahr nochmal sehr intensiv mit dem Thema User-Generated Content auseinandersetzen. Also das, was wir heute auch angesprochen haben. Wo werden eigene Maps, eigene Dinge kreiert? Weil da sehen wir eben wahnsinnig viel von Roblox bis Fortnite, bis Steam Workshop. Da sehen wir schon, dass es da viel Problematisches gibt. Darauf wollen wir aufmerksam machen und wollen halt auch die Plattform da so ein Stück weit weiter auf die Füße treten. Und gleichzeitig wollen wir, und auch das haben wir heute angesprochen, gucken, wie der DSA umgesetzt wird und auch da im Idealfall, wenn er gut umgesetzt wird, das mit begleiten oder halt auch im Fall der Fälle sonst auch Behörden auf die Füße treten, weil da muss halt auch noch einiges passieren. Ja, und außerdem stehen für uns in diesem Jahr einfach auch noch viele große Veranstaltungen an. Die Republika steht vor der Tür, da sind wir im Mai am Start. Wir sind wahrscheinlich wieder auf der Gamescom im August. Wir haben jetzt schon irgendwie die Kalender voll mit Workshop-Anfragen. Also da ist uns eigentlich irgendwie nie langweilig, aber so inhaltlich wird es sehr viel um User-Generated Content gehen und auch um die Frage, die auch jetzt so Anfang des Jahres schon viel diskutiert wurde, wie steht es um Diversität in Games? Weil das ist ja auch immer etwas, was viel Abwehr bei GamerInnen hervorbringt. Ich möchte jetzt nicht rechte Kampfbegriffe reproduzieren, aber es gibt ja eine sehr große Masse da draußen, die sich gegen Diversität und gegen Vielfalt im Gaming stellt. Und das ist halt, entschuldige, auch das wird einfach etwas, was wir weiter betrachten wollen. Wie wird dieses Thema überhaupt in neuen Games aufbereitet, aber wie wird das Thema auch von Gaming-Communities aufgegriffen? Und merken wir, dass es da weiterhin auch eine teilweise Verschmelzung von so toxischen und rechten Gruppen gibt oder schaffen es Gamer, sich endlich vielleicht aber von so hardcore-rechtsextremen Gruppen auch mal abzugrenzen und dabei eben eine klare Linie zu ziehen. Mhm. Themen, die uns auf jeden Fall in diesem Jahr weiter beschäftigen werden.
Ja, super spannend. Ich habe jetzt noch eine Assoziation gehabt, weil du gerade sagst, es schaffen es GamerInnen, sich da vielleicht klarer abzugrenzen. Das ist was, finde ich, was man auch ganz gut an Fußballfans sieht, ja, weil ich finde, dass da tatsächlich schon sehr viel passiert ist. Ist natürlich auch oft, also gerade Ultras, das ist eine Jugendkultur, nicht nur, aber sehr stark. Und da, finde ich, sieht man schon sehr stark, dass auch, da haben Vereine viel gemacht, aber auch wirklich viel Fanbeauftragte und Fangruppen haben da viel geleistet. Also da sehe ich das durchaus, dass es da eine Abgrenzung gibt. Und da würde ich mir sehr wünschen, das ist vielleicht jetzt ein bisschen komischer Vergleich, aber ich hatte den einfach assoziativ gerade, ja, weil ich finde, da gibt es Gemeinsamkeiten für so Subkulturen. Und da sehe ich einfach, dass man vielleicht tatsächlich in der Gaming-Community noch ein bisschen organisierter werden kann von Seiten der Gamerinnen selbst. Ne?
Das stimmt. Ich meine, da ist auch in der Vergangenheit schon viel passiert. Als Beispiel sehen wir, dass es so Pride-Paraden in Guild Wars 2 gibt. Oder wir haben auch, als die Invasion der Ukraine losging, gesehen, dass die Spielerinnen in Elder Scrolls Online zusammengefunden haben und protestiert haben. Aber ich sehe hier auch wieder ganz stark so Influencerinnen in einer möglichen Chance oder dass Influencerinnen eine Chance haben, Einfluss auf Communities zu haben. Also, dass die quasi in Anführungszeichen die Fanbeauftragten der Gaming-Communities sein können. Und da ordentlich was erreichen können, um sowohl Themen anzusprechen, aber halt auch irgendwie mit ihren Communities über Themen zu diskutieren und auch Akzente zu setzen. Also da sehe ich gerade irgendwie bei demokratischen Influencerinnen eine riesen Chance. Gleichzeitig sehen wir aber auch bei reaktionären oder rechten Influencerinnen, dass sie es natürlich irgendwie auch versuchen. Und da muss man natürlich auch immer gucken, wen schaut man da und wem schaut man über die Schulter beim Zocken und was sind das eben für Themen, die angesprochen werden. Deswegen da nochmal so ein bisschen die Brücke zu meiner Empfehlung auch für LehrerInnen. Fragt mal einfach die Schülerinnen, wen guckt ihr da so? Also nicht nur, was zockt ihr, sondern wen betrachtet ihr? Was sind da so die Inhalte? Wollen wir da mal drüber quatschen?
Ja, gut, also wie jeder gute Vergleich hinkt vielleicht auch dieser ein kleines Stückchen. Ne? Natürlich ist Gaming ein Stück weit etwas anonymer, als es Fußballfangruppen sind. Ne? Allein dadurch, dass man regelmäßig in einem Stadion ist, ist es vielleicht ein bisschen leichter, sich da zu organisieren und sichtbar zu machen oder so, als es tendenziell in so einer Gaming-Community sein kann, ne? wo halt ein Avatar steht und nicht reale Personen. Aber du hast es Stichwort InfluencerInnen genannt, das ist, glaube ich, ein guter Ansatz.
Genau, wobei halt du ja auch irgendwie Gilden in World of Warcraft hast, die irgendwie demonstrieren und die für Dinge einstehen. Also es gibt ja auch schon Organisationen in Gaming-Communities und wo wir halt auch irgendwie positive Akzente sehen, das ist ja auch nicht etwas, was gar nicht passiert, sondern was einfach an einigen Stellen vielleicht noch ein bisschen zu wenig passiert oder wo Gamerinnen halt auch leider immer noch häufig diesen Reflex haben, ja, ich will ja gar nicht, dass Politik was mit meinem Medium zu tun hat oder mit meinem Hobby zu tun hat, dabei ist das ganze Hobby politisch und es steckt überall Politik drin, man darf sich halt nur nicht zu sehr davor verschließen.
Ja, okay, dann würde ich jetzt mal mit den Empfehlungen, in die Empfehlungen am Ende einsteigen. Möchtest du etwas empfehlen den HörerInnen, ein Spiel, eine Doku oder was auch immer?
Ich habe ja gerade über Influencerin gesprochen, deswegen überlege ich gerade, ob ich einfach eine Person nenne, die ich tatsächlich ganz cool auch in diesem Jahr, die mir schon sehr positiv aufgefallen ist. Und das ist die gute Freiraumreh. Das ist eine Streamerin, die wenig Gaming-Content macht, die eher so Just-Chatting-Sachen auf Twitch macht, aber die zum Beispiel jetzt im Rahmen der EU-Parlamentswahlen auch ganz viel aus dem EU-Parlament beispielsweise schon gestreamt hat und die auch in diesem Jahr noch sehr viele politische Punkte auf ihrer Agenda hat. Also Freiraumreh wäre da eine Person, die ich irgendwie nennen wollen würde, wo eine weibliche Content-Creatorin ja politische Inhalte sachlich aufbereitet, mit Politikern in einem Austausch auf Twitch geht. Also Twitch als Plattform auch einfach genutzt wird, um politische Aufklärungsarbeit zu leisten auf eine, ja, in meinen Augen sehr produktive Art und Weise. Das wäre auf jeden Fall eine Empfehlung, die ich mitgeben würde. Und vielleicht noch kurz eine Eigenwerbung, weil letztens eine Doku rausgekommen ist, wo ich mitgemacht habe, die ich ganz spannend fand. Das war eine Doku im MDR, exactly zu dem Attentat in Halle und Verbindung in Roblox und wie auch dieses Attentat in Roblox nachgebaut wurde. Das haben wir nämlich damals entdeckt und dann auch mit der Halle, mit der MDR-Redaktion darüber gesprochen. Da gibt's eine ganz spannende Doku, MDR exactly, wo es dann auch allgemein um Gaming und Rechtsextremismus geht, 30 Minuten lang vielleicht auch nochmal irgendwie was für den Feierabend oder für die Mittagspause, auf jeden Fall auch nochmal ganz, ganz spannend, wie ich fand.
Werde ich auf jeden Fall verlinken, dass ja die Doku dürfte ja eine recht lange Verweildauer in der Mediathek haben, das ist ja da immer ganz angenehm. Werde ich auf jeden Fall verlinken, inklusive Freiraumreh, wunderschöner Name, finde ich.
Definitiv. Die Doku gibt's uns auch auf YouTube, also du kannst uns auch
auf YouTube finden. Ja, das suche ich auf jeden Fall raus, findet ihr in den Shownotes. Ich habe auch zwei Empfehlungen noch, die ich habe, manchmal schreibe ich sie mir vorher auf, manchmal weiß ich noch nicht so recht und lasse das dann auf mich zukommen. Spontan ist mir noch eingefallen was ich gerade zu Ende gelesen habe, nämlich einen Roman, der heißt Morgen, Morgen, Übermorgen. Und die Autorin heißt Gabrielle Seven. Ich bin nicht ganz sicher, wie man sie ausspricht, aber auch das findet ihr verlinkt. Sehr schöner Roman über zwei SpieleentwicklerInnen, die sich quasi aus Kinderzeit kennen, die dann gemeinsam studieren und gemeinsam Spiele entwickeln. Und das erzählt wahnsinnig schön, finde ich, über Freundschaft, über dieses Crunch-Thema, also diese wirklich harten Phasen, die man in Entwicklerstudios hat, auch wie Communities funktionieren, welche Irrungen und Wirrungen die in ihrer Spieleentwicklung haben, wie sie mit ihrer Community umgehen und so weiter. Wirklich von jemand geschrieben, die weiß, wovon sie spricht. Ich habe es wirklich in 2 Tagen ausgelesen. Das ist richtig, richtig toller Roman. Habe ich geschenkt bekommen. Und das zweite ist, ich wollte noch was empfehlen. Das hätte ich mir aber natürlich schlauerweise mal aufschreiben sollen. Wo habe ich mir das hingeschrieben? Ja, vielleicht fällt es mir noch ein. Was wollte ich denn noch empfehlen? Ist aus meinem Kopf rausgefallen. Schade. Naja, wenn es mir wieder einfällt, dann haue ich das noch in den Schlusskommentar, den ich hier in der reinsetze. Ich habe mir so eben mal hier so beim Kritzeln habe ich mir gedacht, den Roman nehme ich und das andere noch. Das wäre auch ein schöner Tipp. Egal.
Ich habe vielleicht einfach eine Spielempfehlung, die ich noch raushauen kann. Das ist zwar auch ein relativ bekanntes Spiel, aber ich haue es mal trotzdem noch raus, weil es mich gerade in den letzten Tagen wieder sehr beeindruckt hat. Und das ist die neueste Version von Prince of Persia. Ah. tatsächlich ist es so ein 2D Metroidvania, also so ein Spiel, was eben im 2D-Stil ist, wo die Map quasi immer größer wird, durch die Sachen, die man so entdeckt auf der Map. Und es überrascht mich total, dass mich dieses Spiel so kriegt, weil es auf den ersten Blick von der Präsentation ein bisschen generisch aussieht, aber dann so tolle Elemente hat. Sowohl die Akustik ist großartig in dem Spiel, aber auch so die visuelle Untermalung. Es gab jetzt einen Bosskampf, wo ich wirklich so mit offener Kinnlade da saß und wo ich irgendwie 15 Minuten schwitzend diesen Boss besiegt habe und es gab ganz tolle Effekte. Also Prince of Persia, ich weiß gerade nicht, Two Crowns oder so heißt es, glaube ich. Boah.
Wir finden es noch raus und verlinken auch das ordentlich.
Genau, ist auf jeden Fall ein super Spiel. Gibt es auch eine Demo von, großartig kann man spielen.
Ja, super, da haben wir doch ein paar schöne Tipps. Einen werdet ihr vielleicht nie erfahren, vielleicht aber gleich am Schlusskommentar, wenn es aus meinem Hirn wieder rausgefallen ist. Ansonsten bleibt mir an dieser Stelle nur zu sagen, vielen Dank, dass du dir ein Stündchen Zeit genommen hast.
Sehr gerne,
war schön. Und dann sehen wir uns ja vielleicht sogar mal auf der Republika. Da werde ich nämlich auch sein.
Nice, dann komm gerne am Stand vorbei, würde ich mich
freuen. Das werde ich auf jeden Fall machen, da werde ich auf jeden Fall mindestens mal vorbeischneien.
Mach das.
Okay, dann sage ich an dieser Stelle nochmal vielen Dank. Wie gesagt, ich bin gleich hier nochmal da im Schlusskommentar, aber an dieser Stelle sagen wir kurz gemeinsam auf Wiedersehen.
Bis Macht's gleich. Gut. Ciao, ciao.
So, und da bin ich nochmal mit ein bisschen Housekeeping. Zum einen heißt das Buch von Gabrielle Seven ein bisschen anders, nämlich Morgen, Morgen und wieder Morgen. Und der zweite Tipp, der mir vor lauter aus dem Hirn gepurzelt ist, wäre die Serie Mythic Quest. Die hat inzwischen bereits 3 Staffeln, ist auf Apples Streaming-Dienst zu finden, wird von dem nicht ganz unbekannten kanadischen Publisher Ubisoft mitproduziert. Sie erzählt von dem Alltag eines Entwicklerstudios, die ein populäres MMO namens Mythic Quest betreiben. Da gibt's auch eine Folge, die sich mit rechten Umtrieben auseinandersetzt. Es ist eine Comedy-Serie, aber sie ist nicht ohne ernste Anklänge und wirklich sehenswert. Mix und meine Tipps sind natürlich in den Shownotes verlinkt. Und ich habe euch einen EA-Trailer zum Spore Labor verlinkt. Das ist das Baukastenspiel, in dem man lustige Kreaturen erschaffen konnte. Das ist ein Trailer von der E3 2006. Leute, das ist 17 Jahre her. Egal. Zur Stiftung möchte ich auch noch ein paar Sätze sagen. Die Amadeo-Antonio-Stiftung gibt es seit 1998. Sie hat zum Ziel, eine demokratische Zivilgesellschaft zu stärken, die sich konsequent gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus stellt. Das tut sie auf verschiedenen Wegen, durch Fachpublikationen, Beratungen, Workshops und eben Forschungsprojekte wie das, über das wir gerade gesprochen haben. Schaut in die Shownotes für den Link zur Stiftung. Ihr findet viele Infos zum Download und auch Termine für Workshops oder Ausstellungen. Und wenn ihr ein paar Euros übrig habt, Spenden sind natürlich willkommen. Das war's von mir. Ich sag Tschüss und bis bald.